Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcast. Hallo Holger.
Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Hallo liebe Zuhörer. Wir wollen uns heute dem Thema des Pflegegeldes oder die Gedanken der neuen Bundesregierung zum Thema Pflegegeld für Angehörigen nähern und mal darüber sprechen. Wir haben ja eine neue Gesundheitsministerin, unser geschätzter, häufig zitierter, kritisierter und erwähnter Gesundheitsminister ist also nicht mehr im Amt. Wir haben natürlich immer die Meldungen weiter verfolgt, um zu gucken, was ist denn für die Pflege jetzt wirklich vorgesehen, was ist drin, und wollen jetzt auch in den nächsten Folgen einzelne Themen, die die neue Bundesregierung plant oder nicht plant, vielleicht doch sagt, da verändern sie den Weg, ansprechen. Und das Erste, was wir uns eben rausgesucht haben, ist das Thema Pflegegeld für Angehörige. Es gibt ja einige Folgen zum Thema pflegende Angehörigen, die wir schon gemacht haben. Die würde ich auch nochmal in die Shownotes sozusagen verlinken. Und ja, lass uns da einfach mal in die Folge rein steigen. Und Holger, was ist denn zum Thema Pflegegeld von der neuen Regierung jetzt rausgegeben worden?
Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen innerhalb der Regierungsparteien dazu, nachdem das geäußert worden war. So der Grundgedanke der Gesundheitsministerin war, dass man den Angehörigen, die pflegen zu Hause, einen gewissen Überschuss zahlt. Ja, was ist Sinn und Zweck? Zum einen, hat sie gesagt, würden die Pflegeeinrichtungen, die ja personell immer noch sehr am Kämpfen sind, ausreichend Personal zu haben, entlasten. Und zum anderen ist sie der Meinung, dass auch die Kosten für die Pflegekassen dann runtergehen würden, weil die Pflege zu Hause wäre natürlich erstmal günstiger. Ungenaue Zahlen, die hat sie noch nicht genannt, so dass Steigerungen in der Pflegeversicherung passieren müssten. Das hörte sich ja im ersten Moment mal ganz gut an. Und ich habe mich dann einfach mal hingesetzt, habe mir Gedanken gemacht aus jeder Sicht, was passiert da. Und für mich steht immer noch der betroffene Pflegebedürftige im Vordergrund. Und jetzt sage ich, es hat natürlich Vorteile. Wenn er zu Hause gepflegt wird, die Atmosphäre dort, seine gewohnte Umgebung für die Psyche, ist das mit Sicherheit eine tolle Angelegenheit. Weil viele haben das Gefühl, wenn sie im Altenheim landen, abgeschoben zu werden. Das ist das Pro dazu. Ich habe Vertrauen in der Regel zu meinen Angehörigen, die mich dann pflegen gegen einen entsprechenden Obolus in unbekannter Höhe. Aber wenn ich jetzt aus Sicht des Pflegebedürftigen schaue, was kann denn passieren? Diejenigen Fachkräfte, die im ambulanten Bereich den sogenannten 37.3-Paragraf machen, sprich die Kontrolle, wenn Angehörige Pflegegeld bekommen, ob die das ordnungsgemäß machen, die habe ich ja auch ausgebildet, und ich habe auch viele Kunden im ambulanten Bereich, die sagen, dass sie manchmal ganz schön am Kämpfen sind, weil die Qualität der Versorgung natürlich nicht so sein kann, als wenn das von professionellen Pflegemitarbeitern gemacht wird, und dass es dort auch zu Fehlern und Versäumnissen kommen kann. Und diese Gefahr sehe ich auch durchaus. Da müsste man überlegen, wie man die Angehörigen besser qualifiziert für diese Arbeit. Ist ein erneuter Kostenfaktor. Und ob das denn nicht den Vorteil der Ersparnis wieder aufhebt und trotzdem nicht die Qualität in der Pflegeversorgung für den Pflegebedürftigen bringt, da bin ich mir also ganz ehrlich nicht ganz so sicher. Natürlich hat es für die Pflegemitarbeiter in Pflegeeinrichtungen und auch für den ambulanten Pflegedienst und Tagespflege Vorteile, weil sie haben weniger Leute zu versorgen, und damit kann ich einen Pflegekraftmangel ja ein bisschen kompensieren. Ob das ganz klappen würde, bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Weil die Überlastung ist ja da. Da werden wir in einem anderen Podcast drüber reden, wenn es um Gewaltprävention geht, dass da vieles auch in Pflegeeinrichtungen passiert aufgrund der Überlastung der Mitarbeiter. Wenn ich die Humber fahre, ist es für die Pflegemitarbeiter natürlich toll. Und jetzt schaue ich mal aus Sicht der Angehörigen. Natürlich, wenn jemand Teilzeit arbeitet und kriegt einen ähnlichen Obolus, wenn er zu Hause bleibt und den Vater, Mutter, Opa oder so pflegt, ist das eine gute Sache. Aber auch hier kenne ich das von Angehörigen-Schulungen, mache ich jetzt zurzeit einige in Pflegeheimen zum Thema Demenz, dass da immer wieder zutage kommt, ja, ich musste ja Papa, Mama oder sonst wen entscheiden, ich habe das Haus nicht mehr geschafft, ich bin absolut überlastet. Und dann nutzen auch die Angebote wie Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege nicht viel, um da eine Verbesserung der Situation zu schaffen. Also für mich ist das insgesamt ein zweigeteiltes Schwert. Einerseits richtig, aber da müssen wir ganz genau schauen, wer kann das überhaupt, und ganz klare Vorgaben machen, dass dann nicht noch groß gearbeitet werden darf. Ne? Das ist irgendwie bei diesem Erziehungsgeld, wenn ich Kinder bekomme, dann darf ich auch nur eine bestimmte Stundenzahl arbeiten, damit ich da überhaupt in den Genuss komme. Und da muss man auch ganz klare Regelungen treffen, falls man sowas überlegt. Aber wie gesagt, auch in der eigenen Regierungspartei und im Koalitionspartner haben sich da schon ein bisschen Widerstände in den letzten Wochen in den Medien, habe ich da Artikel zugefunden, geregt, dass man gesagt hat, auch mit meiner Begründung, dass zum Beispiel die Pflegequalität nach unten geht und jetzt kommt die Gesamtwirtschaftslage, dass vielleicht noch mehr Arbeitskräfte fehlen in Deutschland.
Naja, was ich aber spannend finde, also wirklich sehr spannend, ist eigentlich, dass der Vorstoß zu dem Thema Pflegegeld eigentlich überhaupt nicht aus dem Gesundheitsministerium kam, sondern aus dem Familienministerium. So quasi, dass das gar nicht, das Gesundheitsministerium ist ja CDU. Vorher war es ja der Karl Lauterbach SPD, das ist ja jetzt rübergewechselt. Aber die Familienministerin ist von der SPD und die hat das aufgegriffen und eigentlich federführend, und das finde ich eigentlich interessant, sie ja den Ansatz verfolgt, es müsse eigentlich ein Lohnersatz werden. Also wirklich, dass das Pflegegeld quasi nicht irgendwie so als Zusatz gesehen wird, sondern wirklich, wie du schon sagst, dass man aus dem Job aussteigt, um dann als Lohnersatzleistung Pflegegeld zu nutzen, um dann eben den Angehörigen letztendlich auch pflegen zu können. Und das kommt aus dem Familienministerium.
Voilà, ich weiß. Aber vom Gesundheitsministerium, wir haben das erstmal aufgegriffen, bis aus der eigenen Partei jetzt so die Widerstände kommen. Da merkt man schon, dass in der jetzigen Regierungskoalition da unterschiedliche Meinungen zu sind. Und da sind so die ersten Anzeichen, dass es da in manchen Themen schon wieder kriselt, dass man da nicht einheitlich fährt. Sie stimmen mich nicht ab, glaube ich, mit ihren Veröffentlichungen, die Ministerien.
Ja, also zumindest wirkt es nicht so, ne? Das muss man ja halt.
Das ist ein Wort danach, dass man gesagt hat, das können wir so nicht finanzieren. Wir machen alle anderen Vorhaben, auch nur, wenn die Finanzierbarkeit gewährleistet ist. So haben die das ja in ihrer Erklärung veröffentlicht, das und das wollen wir machen, aber alles unter dem Vorbehalt der Finanzierung. Jetzt reichen, wie wollen die das finanzieren?
Kann ich dir nicht sagen.
Ja, ich auch nicht. Und deshalb weiß ich nicht, ob das nur mal so ein kleiner Werbeflyer war, in Anführungsstrichen medialer, dass man sagt, seht ihr, wir wollen was für euch tun, oder ob das wirklich ernsthaft gemeint war. Wenn das ernsthaft gemeint war, dann muss man auch mal mit Zahlen, Daten, Fakten rüberkommen, ja, finde ich. Und mit konkreten Ideen. Und nicht einfach nur sagen, wir wollen da so ein Lohnersatzverfahren haben, dann kannst du zu Hause bleiben, kannst deine Mama, Papa oder sonst wen pflegen, hast keine finanziellen Einbußen. Ne? Weil ich finde immer noch die Gesamtwirtschaft in Deutschland und ich finde so viele Fachkräfte und überhaupt Mitarbeiter. Bleiben mal Gastronomie. Wie viel Gastronomie bei uns die Zeiten eingeschränkt hat oder sogar geschlossen, weil sie keinen Mitarbeiter haben. In vielen anderen Bereichen ist das auch so.
Aber lass uns mal die Perspektive einnehmen. Wir gehen mal davon aus, dass das eingeführt werden würde. Dann ist ja derzeitig im Gespräch, dass circa 65% des letzten Nettoeinkommens mindestens 300 Euro, maximal irgendwie bei 1.800 Euro dieses Pflegegeld gezahlt werden soll. So, lass uns mal davon ausgehen, das würde jetzt finanzierbar sein, die wirtschaftliche Entwicklung lässt es zu und es wird eingeführt. So. Du hast ja schon gesagt, boah, wir haben ja in vielen Branchen Fachkräftemangel, ja, aber natürlich vor allem aber eben, und das ist ja die Richtung unseres Podcastes, in der Pflege.
So. Ja.
Jetzt gehen wir mal davon aus, das würde eingeführt werden oder ist eingeführt. Wo genau siehst du denn die Entlastungschancen auf Grundlage eines solchen Konzeptes des Pflegegeldes für die Pflege und was konkret bedeutet das für die Pflege deiner Meinung nach?
Also für die Pflege würde das bedeuten, aus meiner Einschätzung her, dass die niedrigeren Pflegegrade gar nicht mehr kommen oder viel, viel weniger, weil da die Angehörigen noch sich in der Lage fühlen, das selbst zu bewältigen. Wenn die denn diesen Obolus bekommen, steuernfrei, war ja auch im Gespräch, ne, wenn ich 65% netto kriege von, wenn ich 1.000 Euro hatte, kriege ich 650. Wenn ich das schaffe, mit dieser Einschränkung 350 Euro weniger zu Hause zu bleiben, kann ich mir vorstellen, dass viele das wählen würden für die Angehörigen. Ne? Die Frage ist, sind sie dazu in der Lage, das korrekt wirklich zu machen, dass keine Schädigung oder Verschlechterung des Zustands eintritt. Bei den großen Pflegegraden 4 in 5 halte ich das für fast unmöglich, weil das so ein immenser Arbeits- und Zeitaufwand ist, dass sie sich sagen, dann gebe ich den doch wieder ins Altenheim. Dann haben wir das Problem, dass in den Altenheimen nur Schwerstpflegebedürftige sind. Und da ist die Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter immens hoch, körperlich und psychisch. Egal ob normale körperliche Einschränkungen und dann noch vielleicht die kognitiven Demenz im Endstadium dazukommt, das sind Hammernummern für die Mitarbeiter von der Belastung.
Ja, und es wäre jetzt quasi, ist ja jetzt schon so, dass viele von Angehörigen gepflegt werden. Also, na, das ist ja de facto schon so. Und da würden sich jetzt einige einfach dafür entscheiden, zu sagen, okay, diese Doppelbelastung, wir hatten ja zu dem Thema auch schon eine Folge gemacht, wo wir gesagt haben, ey, ihr müsst doch auf euch achten. Na, also gerade die Selbstfürsorge ist ja ein wichtiger Punkt. Und natürlich könnte das, ich kann mit einer Sicherheit aus meinem Job austreten und kann mich quasi um die Pflege meines Angehörigen oder meiner Angehörigen kümmern. Das würde ja in dem Thema sozusagen auch eine Entlastung, also eine Sicherheit bieten für den Angehörigen. Wie schätzt du das denn jetzt? Jetzt gibt es ja auch viele Betreuungsdienste, ne? Nicht reine nur Pflegedienste, sondern auch Betreuungsdienste oder freiberufliche Betreuungspersonen, ja, die dann im Haushalt unterstützen und so weiter. Wenn das die Angehörigen machen, gerade was jetzt Haushalt und zum Arzt begleiten und so weiter, das Geschäftsmodell würde doch dann sozusagen schwieriger umsetzbar.
Natürlich, die bieten weniger Aufträge. Weil wenn die Angehörigen sagen, ich bin ja eh zu Hause, dann kann ich auch die Arztbegleitung machen, dann kann ich das einkaufen, alles selbst erledigen. Ne? Da ist ja nicht nur die Pflege mit gemeint, mit diesem Angehörigen Lohnersatzleistung, sondern ein Komplettpaket. Da ist dann alles abgedeckt. Und warum soll ich irgendjemanden anders, wenn ich sowieso zu Hause bin, engagieren? Das kann ich ja alles selber machen. Ja? Das ist meine Vermutung, dass das passiert, dass diese ambulanten Betreuungsdienste oder die Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen, die diese sogenannten niedrigschwelligen Betreuungsangebote machen, dann überflüssig werden. Vielleicht kann man für die Pflege gewinnen. Das weiß ich nicht. Das wäre noch eine Möglichkeit. Hätte man mehr Pflegeassistenten.
Naja, das war jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, weil du unterrichtest ja auch häufig diesen Auffrischungskurs, weil die Betreuungskurse sozusagen, also die Betreuer, die in diesen Betreuungsdiensten unterwegs sind, die haben ja sogenannte Betreuungskurse, ja. Alltagsbegleitungskurse von mindestens 160 Stunden und die müssen sie ja jährlich sozusagen auffrischen mit 16 Stunden. Da hast du ja weniger Aufträge, wo du diese Schulung sozusagen übernimmst. Und das würde ja quasi sozusagen der nächste Dominostein sein, dass natürlich bei den Bildungsträgern genau dieser, also sag jetzt mal, diese Bereiche dann auch rückläufig werden, weil logischerweise dann würde sich das quasi, das also die Kapazität, die sich daraus ergibt, könnte man dann ja dafür nutzen, wie du eingangs gesagt hast, dass es dann natürlich notwendig ist, die Qualität, die Versorgungsqualität sicherzustellen, dass es dann eigentlich mehr Angehörigenschulung geben muss auf Qualitätsebene.
Und ganz wichtig, man kann da jetzt schon begrenzte Kurse belegen auf Kosten der Kassen. Wenn man einen Angehörigen zu Hause pflegt, man kann Kinästhetik, je nach Anbieter, wer immer in der Nähe ist, Kinästhetik machen, man kann Umgang mit Demenzerkrankten Man kann Grundpflegekurse für Waschen, Transfer machen.
Ja, aber das ist ja alles eine freiwillige Teilnahme. So wie bei den Betreuungskräften habe ich eine Pflicht. Ich muss das machen. So, wenn ich jetzt also sage, ich gehe raus aus meinem Job, ich mache das sozusagen, ich pflege meine Angehörigen, habe aber keine Verpflichtung sozusagen an einem Standortkurs, sage ich jetzt mal, teilzunehmen. Ja?
Hat sich das alles, Christian. Ich bin dafür. Dann können Sie das einführen, aber nur mit der Verpflichtung, gewisse Stundenzahl zu machen mit ganz festgelegten Inhalten, die deutschlandweit gleich sind. Wo es um die Grundbedürfnisse ging, die erfüllt werden, Nahrung anreichen, Körperpflege, Ein- und Auskleiden, Transfer, solche Dinge. Das muss dann verpflichtend sein. Und seit Leute denn aufwenden. Das kann ja kostenfrei gemacht werden für die. Kein Problem. Aber es muss verpflichtend sein. Sonst hat das keinen Sinn, weil sonst die Pflegebedürftigen eventuell Pflegemängel oder Pflegefehler erleiden.
Und wenn du das zur Pflicht machst, ne, nehmen wir mal die Betreuungskräfte an, die haben 160 Stunden, sagen wir mal, es gibt eine Pflichtschulung für pflegende Angehörige, die hat, sagen wir mal, 100 Stunden. Nehmen wir einfach mal an, ne, du wirst es ja nicht, gibt es ja sowas nicht, aber nehmen wir mal an, 100 Stunden, dann, und es ist ja gerade in Planung, dass die Pflegeassistenz generalistisch aus, also deutschlandweit sozusagen ausgerollt werden soll. Das, da gibt es ja jetzt schon sozusagen ein Komitee, was das Curriculum sozusagen erarbeitet, was dann eingeführt werden soll. Macht es da nicht eigentlich Sinn, gegebenenfalls auch zu schauen, dass man schon solche Schulungen auch ein bisschen auf dem Niveau sozusagen anzettelt, um später die Barriere, um die vielleicht für die Pflege zu gewinnen? Weil wenn sie über Jahre hinweg vielleicht die Angehörigen pflegen, dann haben die ja schon auch Know-how aufgebaut, die dann auch mit einer gewissen Offensive, sage ich jetzt mal, auch in die von der Pflege zu überzeugen und sie dahin zu holen, dass sie das dann auch beruflich machen, weil der Einstieg wäre dann relativ barrierearm, sage ich jetzt mal.
Ja, dann müsste man einfach dafür sorgen, dass die Inhalte aufeinander abgeglichen werden, dass ich nur noch eine Ergänzung mache, um dann in einer Pflegeeinrichtung arbeiten zu können.
Ja.
Ich habe bei meiner Hausnummer 250 Stunden, einigen die sich für die Pflegeassistenten als Grundschulung und die Angehörigen kriegen 100, dass die dann die Inhalte, die dort vermittelt werden, einheitliches Curriculum aus dem 250 Stunden sind und die anderen 150 Stunden kommen sie dann auf Sattel, um dann die Berechtigung zu bekommen, in einer Pflegeeinrichtung zu arbeiten auch.
Ja, naja, die Idee ist ja sowieso auch von der Bundesregierung nochmal das Thema Pflegereform kurz hier einzuführen. Also die planen ja eine größere Pflegereform. Ja, gehen wir irgendwann mal gesondert in einem Podcast nochmal drauf ein, was darunter jetzt zu verstehen ist, ob es wirklich eine große Reform ist oder ein Reformchen. Ja, hinsichtlich auch unserer vorherigen Folgen, wo wir schon das in Schweden mal sozusagen eingeführt haben, zu sagen, okay, normalerweise braucht es halt wirklich eine absolut fundamentale Reform im Bereich der Pflegeversicherung. Und würden dann überhaupt, also mal angenommen, das System ist eingeführt und wir haben sozusagen viele Angehörige, die dem sozusagen auch folgen, bräuchte es dann überhaupt noch so einen großen Umwälzungsprozess hinsichtlich Fachkräfte und Hilfskräfte im Betreuung pflegerischen Bereich? Weil die wollen ja über die Pflegereform auch wieder den ambulanten Bereich mehr schritt.
Ja. Ich sag mal so. Wir bräuchten uns dann um Pflegeassistenten, also eingelernte Kräfte, viel, viel weniger Sorgen machen. Aber es löst nicht das Problem des Pflegefachkraftmangels der dreijährig ausgebildeten, Christian. Da, die profitieren davon überhaupt nicht. Da sehe ich keinerlei positiven Aspekte darauf. Bei den Pflegeassistenten schon. Auch es hat mir Spaß gemacht. Jetzt ist mein Angehöriger verstorben, aber ich muss ja in den Beruf. In meiner alten Form kann ich nicht mehr. Och, dann kann das Arbeitsamt oder sonst wer mir die 150 Stunden noch draufballern und dann gehe ich ins Altenheim, mache das eben weiter. Es hat mir vielleicht sogar Spaß gemacht. Das ist der positive Aspekt dabei, wenn das wirklich aufeinander abgestimmt ist. Aber die Fachkräfte profitieren weniger davon, außer in ihrer Aufsichtsfunktion, weil sie denn Leute haben, die wirklich schon eine gewisse Basis an Ausbildung haben. Und nicht wie die ganzen letzten Jahre, Jahrzehnte, die Bäckereiverkäuferin, so lieb und nett wie sie ist, so billig wie sie ist, kommt in einem Altenheim an, da ist die, entschuldige den Ausdruck, die Kacke am Dampfen. Und mir kriegt sie einen Tag gezeigt und auf du kommst schon zurecht und dann passieren nämlich die Fehler, weil die Einarbeitung dieser Ungelernten bisher eine Katastrophe war. Absolute Katastrophe. In fast allen Häusern, die ich kenne. Weil einfach keine Zeit ist, die mal wirklich auch zu schulen. Und ich habe manche Einrichtungsleitungen immer gebeten, schickt mir für das Thema nicht um die Fachkräfte. Das brauchen die Hilfskräfte auch. Oh, die müssen da die Bewohner versorgen. Ich sage, dann mache ich zwei Termine. Vormittags mache ich die Fachkräfte, nachmittags die Hilfskräfte oder umgekehrt. Organisiert das. Das ist also gar nicht so einfach, denen das aufzuzeigen, dass ich auch meine ungelernten Mitarbeiter fortbilden muss.
Ja, aber da haben wir ja schon eine Folge zum Onboarding gemacht, ja. Es gibt sicherlich auch Einrichtungen, die das jetzt schon sehr gut machen, weil sie es begriffen haben. Ja, ist vielleicht
das ist in die bin.
Ja, genau. Es ist jetzt vielleicht nicht die große Masse, aber es gibt auf jeden Fall welche, die das schon gut machen. Aber wie würdest du denn, nehmen wir mal noch ein weiteres Gedankenexperiment rein. Wir haben ja die generalistische Ausbildung, die über Blog und so weiter verfügt. Inwiefern könnte man, also ist es denkbar, nur denkbar, dass man quasi eine gewisse Zeit, weil es ist ja nicht genau gesagt, wie lange ich aus dem Beruf aussteige, etc. Aber über Anerkennungsverfahren etc. vielleicht ein Modellvorhaben zu kreieren, dass man die dann für Fachkräfte sozusagen, also dass man sie als Fachkräfte gewinnt.
Ja, schon, dass sie dann noch mal Ausbildung drannehmen, wenn sie ein Interesse seiner. Aber es hat welche Vorerfahrung, die man privat bei den Eltern oder Großeltern oder Onkel gewonnen hat, war ich dagegen. Weil das sind rein praktische Sachen und eine Pflegefacher braucht ein wahnsinnstheoretisches Wissen, um alles praktisch umsetzen zu können. Da glaube ich die Theorie zu. Ich sehe das immer wieder, wenn sie eine schlechte Theorieausbildung haben, da auch in der Praxis die Mängel auftreten. Weil einfach das Wissen von zusammen fehlt bei vielen Krankheitsbildern und Problemen. Also da heißt nichts davon. Ich persönlich kann sein, dass andere da anders drüber denken, Christian.
Ja, also wenn ihr das anders seht als wir, dann schreibt uns das mal super gerne in die Kommentare. Das ist natürlich für uns auch mal interessant, nochmal ein paar andere Perspektiven zu hören. Vielleicht habt ihr auch einen anderen Kenntnisstand. Schreibt es super gerne mal in die Kommentare hier bei Spotify oder wenn ihr das bei YouTube seht, auch bei YouTube einfach mal gerne in die Kommentare. Dann können wir das auch nochmal in einer anderen Folge mit aufgreifen. Ansonsten gibt das Thema tatsächlich auch nur solche Gedankenexperimente tatsächlich her, weil es einfach nicht spruchreif insofern ist, dass schon konkret was vorliegt, dass man tiefer besprechen könnte. Von daher würde ich sagen, Holger, wenn du nicht noch einen wichtigen Aspekt bei dem Thema Pflegegeld hast, dann würde ich sagen, können wir die Folge auch soweit schließen.
Ja, ich denke, wir haben so unsere Gedankenspiele dazu gesagt. Wäre schon, wenn wir da Resonanz drauf bekommen, Feedback, ob ihr anderen Gedanken dazu habt und gebt diese Gedanken und diese Informationen auch weiter, dass die irgendwann mal oben ankommen, dass es nicht wieder passiert, dass nur da oben von der Spitze her überlegt wird, weil die haben ganz andere Gedanken wie die Leute, die direkt betroffen sind. Und die müssen einfach auch unseren Kundenstand, unseren Forderungskatalog, so nenne ich das mal, für solche Sachen kennen. Also ich gebe das immer weiter, ich schreibe da auch E-Mails an hier unsere Göttinger Abgeordneten der Parteien, ne, dass ich einfach sage, Leute, wenn das ist, beachtet bitte die und die Aspekte. Manchmal kriege ich sogar eine Antwort, es verworben, aber...
Ne? Gut, sehr gut. Dann möchte ich die Folge einfach beenden, aber beenden mit einer kleinen Empfehlung. Ich weiß, ich habe das schon häufiger im Podcast erwähnt, aber ich möchte euch zumindest mal für alle, die jetzt bei YouTube zuschauen und bis zum Ende dran geblieben sind, die sehen jetzt das Buch, was ich hier in die Kamera zeige. Für alle, die das auf Spotify hören, ich habe das Buch von dem Marc und der Marlies in die Kamera gehalten. Das ist jetzt tatsächlich auch bei Amazon bestellbar. Bisher war es ja immer nur vorbestellbar und ich habe das jetzt tatsächlich noch nicht komplett zu Ende durchgearbeitet. Es liegt einfach daran, dass so unfassbar viel praktische, ich zeige es nochmal in die Kamera, das sind so viele praktische Übungen drin, dass man es gar nicht so sehr als Buch sehen darf, sondern es ist wirklich, wie es auch quasi dasteht, ein Workbook, mit dem man wirklich das Thema Führung emotional nochmal neu anschauen kann. Ja. Und die Übungen sind wirklich so gestaltet, dass man direkt im Buch arbeiten kann. Und deswegen gibt es hier eine hammerhart klare Empfehlung. Ich verlinke das auch nochmal in die Shownotes. Aber das wollte ich auf jeden Fall nochmal in der Folge hier mit unterbringen. Und klar, wir haben selber schon gesagt, wir sind natürlich ziemlich buchaffin. Ich habe das hier letztes Jahr geschrieben, es veröffentlicht. Und Holger hat mir im Vorgespräch auch verraten, dass er derzeit auch an zwei weiteren Büchern arbeitet. Holger, willst du dazu vielleicht noch mal ein, zwei Sätze verlieren?
Ja. Die, die mich kennen, wissen, dass das Thema Sterbebegleitung nicht nur in Schulungen für mich ein sehr wichtiges ist. Und es gibt da ganz, ganz viele Bücher für Pflegemitarbeiter, für Ärzte und so weiter. Und ich bin jetzt dabei, schreibe eins für Angehörige. Weil die Sterbebegleitung ist gerade für Menschen, die einen zugehörigen Angehörigen verlieren, eine Hammernummer. Und dem möchte ich ein bisschen praktische Tipps, Adressen und so weiter liefern, um mit solchen Situationen besser umgehen zu können. Und das zweite Buch ist einer Schmerz. Und in Vorbereitung, ich arbeite da ein bisschen parallel dran, ist das Thema Gewalt und Gewaltprävention, wo wir auch einen Podcast machen zu, weil das ganz akutes Thema derzeit ist.
Perfekt, vielen Dank. Und wir halten euch natürlich auf den Laufenden zu dem Buchprojekt.
Und zum Mats und Tegens Buch kann ich sagen, ich hatte es auch schon. Ich habe die Übungen noch nicht gemacht, ich habe es aber gelesen und der Aufbau hat mir super gefallen. Ich habe Marc auch schon geschrieben, hat sich schon bedankt beim also das war toll, kann ich empfehlen. Und mal ein kleiner Tipp, wenn ihr mal eine Führungskraft habt, wo ihr sagt, die könnte noch ein bisschen was lernen und die hat mal Geburtstag, lädt doch zusammen und schenkt ihr das Buch.
Ja, das ist irgendwo bei 23 Euro oder so, ne? Also,
ja, ich glaube, oder 24, ja, 60.
Also ist echt für das, was man da an Wissen bekommt. Also dazu gehört auch, muss man dazu sagen, das Buch, also man hat Übungen, die man direkt im Buch bearbeiten kann und es sind auch Videos integriert. Das heißt, man hat QR-Codes und kann dort quasi, also es sind noch, ich glaube, 27 Videos oder so, also eine ganze Menge an Inhalt zusätzlich noch zu dem regulären Buchinhalt, der da dabei ist. Ja, so. Also absolute Kaufempfehlung an der Stelle und wie gesagt, wir verlinken es unten in die Shownotes und für jeden, der das Thema Führung sich wirklich anschauen will, ist das meiner Meinung nach Must-Have.
Ja.
Judy, dann teilt die Folge mit Kollegen, teilt die Folge gern mit Angehörigen, wenn ihr sagt, das war eine interessante Folge. Bewertet uns auf Spotify und YouTube und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Wieder Freitag 9 Uhr zu einem weiteren Thema im Pflegedialog-Podcast. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Holger, für deine Zeit.
Danke dir und danke auch für eure Geduld bei unserem Podcast, die auch euch anzuhören.
Absolut.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.